Wir haben heute Palmsonntag. Ich muss euch ehrlich sagen, als ich heute Morgen aus dem Fenster geguckt habe, habe ich eher an den ersten Advent gedacht. Aber für euch ist das ja wahrscheinlich ganz normal. Ja. Palmsonntag. Ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du das heute Morgen gehört hast von Harry. Vielleicht hast du dich kalt gelassen, weil du vorbereitet bist. Du weißt, dass nächste Woche Ostern ist. Du hast vielleicht schon die ganze letzten Wochen auf etwas verzichtet, gefastet. Vielleicht hast du auch einfach dich schon eingedeckt mit allen möglichen Schokohasen, Ostereiern und was es sonst so gibt. Dafür hast du ja schon seit Januar die Gelegenheit. Vielleicht bist du aber auch innerlich heute Morgen zusammengezuckt und hast gedacht, was? Dann ist ja tatsächlich nächste Woche schon Ostern. Der Palmsonntag ist, wie ich finde, ein toller Sonntag, weil er uns die Chance gibt, wenn wir jetzt die letzten Wochen vielleicht gestresst waren, verschlafen haben in dieser Hinsicht, dass wir uns jetzt ganz ausrichten können auf die kommende Woche. Ganz bewusst gibt es diesen Palmsonntag. Jesus hat ihn zu einem besonderen Tag gemacht. Palmsonntag. Eine Chance für uns, dass wir uns ausrichten können auf die nächste Woche, die Karwoche. Palmsonntag leitet die Karwoche ein. Und wir haben uns ja die letzten Sonntage schon beschäftigt mit diesem Thema Jesus begegnen. Das ist so ein großes Thema. Und heute wollen wir das auch nochmal machen. Heute wollen wir auch nochmal so eine Begegnung anschauen. Jesus, der Menschen in unterschiedlichen Situationen begegnet, ganz unterschiedliche Menschen, normale Menschen, so wie du und ich. Heute ist das nur alles ein bisschen besonders. Es ist ein besonderer Rahmen, in dem Jesus Menschen begegnet. Und der Predigttext dazu, der ist aus dem Johannesevangelium, aus dem vierten Evangelium. Johannes berichtet uns ja diese Palmsonntag-Geschichte, diese Erzählung, wo Jesus in Jerusalem einzieht. Ich möchte euch diesen Text lesen aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Und ihr dürft sie hier vorne mitlesen. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie. Gesegnet ist der, der im Namen des Herrn kommt, der König Israels. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk Zion. Dein König kommt, er reitet auf einen Eselfohlen. Diese Worte erfüllten sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbar war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Euch ist vielleicht aufgefallen, oder ihr wisst es, dass diese Geschichte uns in allen vier Evangelien berichtet wird. Alle vier Evangelien berichten uns von diesem Einzug in Jerusalem von Jesus. Und alle tun den Schwerpunkt auf eine andere Sache richten. Und so macht das auch Johannes. Johannes, den Text, den wir gerade gehört haben, der hat zwei große Blöcke. In einem ersten Block, da beschreibt uns Johannes dieses große Bild von dem, was Jesus hier macht. Er beschreibt uns, was die Menschen tun und was Jesus hier tut. Und in dem zweiten großen Block, da berichtet uns Johannes von drei Personengruppen. Er berichtet uns von diesen drei Gruppen, die Jesus begegnen. was sie gedacht haben, was sie gefühlt haben, warum sie dort waren und ja, wie sie damit umgegangen sind. Das ist der zweite große Block. Und wenn wir uns zuerst in diesen ersten Block anschauen, dann entdecken wir da viele Bilder, viele Symboliken. Und hinter all diesen Bildern, da steckt etwas. Da steckt etwas Großes. Ein großes Bild wird uns hier von Johannes aufgezeigt. Wir müssen genauer hinschauen. Der Einzug von Jesus als König. Wir haben in Deutschland keinen König mehr. Für uns ist das irgendwie ein bisschen fremd. Vielleicht ist es dir vielleicht noch ein bisschen näher, wenn du regelmäßig Gala oder Bunte liest. Da hast du noch ein bisschen Kontakt mit Königen, zumindest mit den europäischen Königen. Auch Palmen wachsen bei uns eher nicht. Und auch der Esel, weiß nicht, ob das für dich ein Begriff ist. Für mich ist der Esel irgendwie nur so ein uncooles Pferd. Also das Pferd ist irgendwie cooler wie ein Esel und irgendwie kleiner. Und deswegen sagt mir der Esel eigentlich auch nicht so viel. Ich glaube, wir müssen hier genauer hinschauen. Wir müssen gucken, was haben diese Bilder zu sagen, weil sie uns heute vielleicht nicht mehr so viel sagen wie damals. Etwas, was wir vielleicht sehr gut kennen, ist das, womit Johannes anfängt, diese Erzählung. Die Menschenmenge in Jerusalem. Das kennen wir vielleicht von Volksfesten. Es ist viel los, vielleicht an so Situationen, irgendwelche Stadtfeste, wo sich an schönen Sonntagen viele Menschen durch die Fußgängerzone schieben. Irgendwie stelle ich mir das so vor in Jerusalem. Es war viel los dort in der Stadt. Viele Menschen waren in den Straßen unterwegs. Viele sind nach Jerusalem gekommen, viele Pilger. Warum? Es war das Passafest. Das Passafest stand an, einen jüdischen Festkalender, ein ganz, ganz wichtiges Fest. Die Juden, die erinnern sich an den Auszug aus Ägypten, und die Befreiung aus der Sklaverei. Diese Gedenkfeier ist das. Und so kamen immer viele Menschen nach Jerusalem. Es war viel los, viel Trubel. Aber an diesem Jahr war dieser Trubel noch größer. Noch viel mehr war los. Und warum? Weil es sich rumgesprochen hat, was dieser Jesus dort bei Lazarus getan hat. Johannes berichtet ein Kapitel vor unserem Text davon, was Jesus da gemacht hat. Jesus, der Lazarus von den Toten auferweckt. Lazarus war 3 Tage tot. Wir können lesen, dass er schon gestunken hat. Und Jesus befreit ihn vom Tod. Er weckt ihn auf. Er ruft ihn raus aus dem Toten. Und das, was Jesus dort getan hat, das spricht sich rum. Menschen waren dabei. Die haben das mit eigenen Augen gesehen und die erzählen das jetzt weiter. Klar, wer würde das nicht tun? Wer würde das nicht weitererzählen, was er da erlebt hat? Es spricht sich rum, was Jesus getan hat. Der Trubel ist groß. Und dieser Trubel in der Stadt, der wird jetzt noch um ein Level erhöht. Weil es spricht sich jetzt rum, dass genau dieser Jesus, der dort Lazarus auferweckt hat, jetzt auf dem Weg ist in die Stadt. Dieser Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und diese Menschen, die so in dieser besonderen Situation waren, die so begeistert waren von diesem Jesus, was sie dort gehört oder gesehen haben, die empfangen jetzt Jesus. Und die Art und Weise, diese 2 Dinge, die sie eigentlich tun, die ist sehr besonders. Sie nehmen Palmzweige und sie rufen etwas. Sie jubeln ihm zu. Die Palmzweige, das ist ein Bild für den Sieg, für die Freude, ein Sinnbild für den siegreichen Herrscher, der da kommt. Ein Bild, was in der Bibel immer wieder verwendet wird, genau für diese Szenen. Und auch das, was sie rufen, passt in dieses Bild. Hosanna, gepriesen sei Gott, gesegnet ist er, der im Namen des Herrn kommt, der König Israels. Die Menschenmenge, die feiert Jesus. Die feiert Jesus, der da kommt. Für sie ist Jesus der erwartete Befreier, der Messias. Das ist eine große Erwartung an Jesus. Sie rufen Hosanna. Was übersetzt heißt, so viel wie hilf doch. Das können wir in einigen Psalmen genau diesen Vers auch entdecken. Dieses Wort, hilf doch. Und das, was die Menschen hier tun, das zeigt, welches Bild sie von Jesus haben. Das werden wir gleich noch genauer anschauen. Aber zwei Perspektiven werden hier uns eröffnet durch diesen Text. Tatsächlich wurden schon im Alten Testament so die neuen Könige empfangen vom Volk, genauso wie Jesus dort ankommt. Und eine zweite Sache können wir entdecken. Die Menschen rufen Hosianna, die Menschen rufen, hilf doch, rette doch. Aber die Menschen, die dort an den Straßen von Jerusalem stehen, denen ist noch nicht klar, welche Hilfe, welche Rettung da auf sie warten wird. Welche Rettung da kommt. Die Rettung, die ein paar Tage später am Kreuz stirbt und genau darin die Rettung besteht, die dort auf die Menschen wartet. Diese ganzen Szenen, die werden uns von Johannes sehr bunt beschrieben. Und dann im weiteren Verlauf unseres Textes, da kommt endlich der, von dem die ganze Zeit eigentlich die Rede ist. Jesus kommt. Jesus reitet auf einem Esel. Auch das ist ein großes Bild, was uns hier präsentiert wird. Es hat zwei Richtungen, dieses Bild. Zum einen tut Jesus etwas, ja, er erfüllt die Schrift. Was heißt das? Jesus tut etwas, was Menschen viele hunderte Jahre vor ihm schon gesagt haben, dass er es tun wird. Das ist etwas Besonderes. Es ist aber auch kein Zufall. Man könnte jetzt sagen, gut, Jesus hat zufällig genau das gemacht, was irgendwie zufällig dort Menschen schon gesagt haben. Aber dass Jesus hier die Schrift erfüllt, das macht er hier nicht zum ersten Mal. Das macht er an vielen anderen Stellen in Evangelien. Genau das, er erfüllt die Schrift. Er tut etwas, was Menschen gesagt haben, viele hunderte Jahre vorher, dass er es tun wird. Johannes gibt uns sogar eine Hilfe im Vers 15. Er zitiert das, was im Alten Testament geschrieben worden ist. Er zitiert eine Stelle aus dem Propheten Sacharja. Sacharja 9, Vers 9. Da finden wir das, was Sacharja sagt, was Jesus später tun wird. Genau das. Er zieht ein auf einen Esel in Jerusalem. Demütig reitet er. Das ist das zweite Bild. Er reitet auf einen Esel. Der Esel war ein Bild für die Demut. Ein demütiger Herrscher, der reitet auf einen Esel. Er ist kein Kriegsherr, er reitet nicht auf einem Pferd, so wie das die anderen Kriegsherren gemacht haben, sondern er reitet auf einem Esel. Das ist ein Zeichen für die Demut, welche Haltung Jesus hier hat, mit welcher Haltung er hier kommt. Diese Haltung, die wird uns bewusst einige Tage später am Kreuz. Und wieder sind dieses die Menschen, die dort in den Straßen von Jerusalem stehen und denen das nicht klar ist, wer hier kommt. Denen es nicht klar ist, was er, Jesus, für ein Befreier ist. Von was er sie befreien wird. Er wird am Kreuz sterben, einige Tage später. Und sie befreien von der Macht des Todes, von der Macht der Sünde wird er befreien. Aber das war den Menschen dort in Jerusalem nicht klar. Das war der erste große Teil unseres Textes. Der erste Block, dieses große Bild, was uns hier aufgezeigt wird. Die Symboliken, die Bilder, die sehr viel sprechen. Und jetzt im zweiten Teil beschreibt uns Johannes in seinem Evangelium diese drei Personen. Sein Scheinwerferlicht richtete sich jetzt auf diese drei Personen, die dort auch in Jerusalem waren. Diese drei Personengruppen. Die Jünger Jesu, diese große Menschenmenge und dann auch die Pharisäer. Johannes berichtet uns zuerst von diesen Jüngern. Er selbst war ein Jünger Jesu. Und er berichtet uns, dass die Jünger das alles nicht verstanden haben. Sie haben es nicht kapiert, was hier passiert. Welches große Bild hier aufgezeichnet wird von Jesus. Die Jünger haben es nicht verstanden. Sie haben den Blick nicht dafür gehabt. Sie haben nicht verstanden diesen großen Zusammenhang vom Alten Testament her. Auch das ist nicht das erste Mal, dass solche Szenen für die Jünger erstmal dunkel bleiben. Johannes bricht uns, dass sie später den ganzen Zusammenhang verstehen, als sie Jesus noch einmal erleben und begegnen, als er auferstanden ist von den Toten. Es ist nicht das erste Mal, dass die Jünger es nicht verstehen. Die Jünger, die so nah dran waren an Jesus, so viel gehört haben von ihm, 3 Jahre lang, so nah dran waren, so viel erlebt haben mit ihm, die verstehen oft nicht, was das bedeutet, was er sagt oder was er tut. Zum Beispiel bei der Tempelreinigung am Anfang des Johannesevangeliums. Auch da können wir diesen Satz entdecken, dass sie nicht verstanden haben, was Jesus hier tut. Dass sie es erst später verstehen werden. Die Jünger verstehen es nicht. Das ist eigentlich ein interessantes Bild. Vielleicht finden wir uns in diesem Bild wieder. Es nicht verstehen. Vielleicht kennst du das ja auch manchmal. Du liest in der Bibel, du hast Kontakt mit Christen, du bist in der Gemeinde, du hörst von Jesus, du hörst Predigten, du bist im Gottesdienst, vielleicht hörst du sogar heute meine Predigt hier und du merkst, dass du Dinge nicht verstehst, dass dir Zusammenhänge nicht klar sind. Und dann bist du eigentlich in einem interessanten Kreis mit den Jüngern, die es auch nicht verstehen. Aber ich glaube, es ist doch völlig okay, dass wir Fragen haben, dass wir Dinge nicht verstehen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um mit unseren Fragen? Und ich möchte euch an dieser Stelle Mut machen, nachzufragen. Fragen, die du hast, persönlich nachzugehen. Fragen zu stellen, Fragen auf den Grund zu gehen. Wir haben Möglichkeiten. Du kannst mich fragen nach Fragen, die du hast. Antworten suchen. Du kannst Leute hier suchen, wo du meinst, vielleicht haben sie eine Antwort auf deine Fragen. Wir haben viele andere tolle Möglichkeiten. Wir haben gerade einen Glaubenskurs, wo solche Fragen des Glaubens auf den Tisch kommen dürfen. Wo es okay ist, wenn man auch mal vielleicht eine vermeintlich dumme Frage stellt. Wir haben einen Bibelkreis, wo wir mehr Zeit haben, uns mit Bibeltexten zu beschäftigen als Sonntagmorgens. Wo auch Fragen auf den Tisch kommen dürfen. Wo wir Fragen diskutieren können. Ich möchte euch einladen, habt Mut, Fragen zu stellen. Dinge auf den Grund zu gehen, die vielleicht nicht klar sind für euch, für uns. Eine zweite Gruppe, das ist diese Menschenmenge. Die Menschenmenge, die Jesus begegnet. Wir haben sie gerade schon angeschaut. Aber Johannes, der stellt sie uns hier in dem Text noch ein bisschen genauer vor. Sie empfangen Jesus. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie jubeln ihn zu. Vers 17 und 18 können wir erfahren, warum sie das tun. Sie haben von der Auferweckung Lazarus gehört. Sie haben es gesehen oder es wurde ihm erzählt. Das war der Grund, warum sie so reagiert haben. Das war der Grund, warum sie so viel Hoffnung und Erwartung in Jesus gesteckt haben. Weil sie das gehört haben, was Jesus bei Lazarus gemacht hat. Die Auferweckung von Lazarus, die lässt in ihnen ein Bild entstehen, ein Bild, was sie von Jesus bekommen. Sie erwarten einen triumphalen Messias, einen Befreier, der sie befreit von der römischen Herrschaft, die dort in dieser Zeit war, die Unterdrückung. Sie erwarten jemanden, der das Reich Gottes errichtet, der vielleicht an die großen alten Zeiten anknüpft. Das sind die Erwartungen, die sie, diese Menschen, an Jesus haben. Und wir entdecken eine Spannung. Die Menschen, die dort in Jerusalem in den Straßen Jesus zujubeln, dieses Volk, ist dasselbe Volk, was einige Tage später ruft, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Jesus, der erfüllt ihre Erwartung nicht, erfüllt ihre Hoffnung nicht. Er ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, in einem Stall geboren. Seine Eltern waren auf der Flucht, waren irgendwie unterwegs und waren nicht in ihrem Zuhause. Er predigt Gewaltverzicht. Er reitet demütig auf einen Esel in Jerusalem ein. Er wird unschuldig verhaftet und wehrt sich dagegen gar nicht. Er wird gefoltert und dann stirbt er am Kreuz. Das ist alles andere als dieses glorreiche Bild, was die Menschen von ihrem Messias hatten. Das war nicht das Bild, in das Jesus hier reinpasst bei den Menschen. Es ist eine Spannung. Eine Spannung, die du vielleicht auch aus deinem Leben kennst. Wir machen uns ja auch manchmal ein Bild von Jesus. Ein Bild, so wie Jesus für uns ist. In der Regel formt sich so ein Bild aus Eindrücken, die wir im Leben sammeln. Durch das, was du in Predigten hörst, durch das, was du in der Bibel liest, was du vielleicht sogar schon als Kind gehört hast. Das alles lässt in dir ein Bild entstehen. Es sind vielleicht auch Begegnungen, die du mit anderen Christen hast, die ein Bild entstehen lassen von Jesus. Und so ist es eigentlich wie so bei einem Puzzle. Aus vielen Puzzleteilen formt sich ein Bild. Ein Bild, was du von Jesus hast. Und diese Bilder, die können ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht findest du dich in einem dieser Bilder wieder. Vielleicht ist Jesus für dich so ein Polizist, der immer guckt, dass du moralisch gut lebst, der so wie ein Polizist das alles kontrolliert und beachtet. Vielleicht ist für dich Jesus immer noch dieses Kind in der Krippe, was an Weihnachten in dir so tolle Gefühle hochholt. Vielleicht ist Jesus immer noch der am Kreuz hängt, der gar nicht auferstanden ist. Oder vielleicht ist Jesus für dich dieser coole Homie, der immer mit dabei ist. Die Gefahr an dieser Stelle ist, wenn wir uns Bilder machen, dass wir ja enttäuscht werden. Dass wir Jesus in ein Bild pressen, in den er vielleicht gar nicht reingehört. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir unser Puzzle erweitern. Dass wir mehr entdecken, wer Jesus ist. Unser Bild erweitern. Ich glaube, dass uns Jesus an dieser Stelle auch vielleicht ganz neu begegnen möchte. Dir persönlich ganz neu begegnen möchte und dir zeigen möchte, wie er auch ist, wie er auch sein kann. Vielleicht ein ganz neues Bild von ihm, dir ihm deutlich wird. Jesus möchte dir zeigen, wie er ist. Er ist viel mehr, wie wir das uns manchmal vorstellen. Er ist viel mehr wie das Bild, in dem wir ihn manchmal reinpressen. Am Ende unseres Textes, da ist seine letzte Gruppe noch da. Die Pharisäer, die Gegner von Jesus. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass am Schluss dieses Textes eigentlich die Gegner von Jesus seine Größe, seine Macht eigentlich fassen. So ein bisschen erkennen, wer er ist. Weil sie bekennen, dass Jesus ihnen gefährlich wird. Sie bekennen, dass alle Welt ihm nachläuft. Das, was die Jünger nicht verstehen, das, was die Menschen vielleicht ein falsches Bild von Jesus haben, können wir vielleicht einen Funken erkennen, dass die Pharisäer das entdecken hier, wer Jesus ist. Und dann wird deutlich, dass sie den Plan, den sie schon vorher festlegen, jetzt ausführen. Und was dann kommt, das erleben wir in dieser Woche an Karfreitag ganz deutlich. Wenn wir jetzt auf diesen ganzen Text schauen, am Ende dieser Predigt, dann finde ich, ist dieser ganze Text aber auch ein Bild für uns, für dich und mich persönlich. Jesus zieht ein in Jerusalem. Ich glaube, dass Jesus auch in unser Leben einziehen möchte. Ich glaube, dass dieser Text auch ein Bild ist für unser Leben. Er möchte einziehen. Er möchte in dein Leben kommen. Vielleicht möchte er Fragen beantworten, vielleicht durch Menschen, Fragen, die du hast, die dich vielleicht abhalten, an ihn zu glauben, die für dich ein Hindernis sind. Vielleicht möchte er sich aber auch in einem ganz neuen Bild dir zeigen, wie er ist. Vielleicht lernst du eine ganz neue Seite an ihm kennen. Jesus zieht ein. Er zieht ein in unser Leben, er möchte einziehen in dein und mein Leben. Was für ein wunderbares Bild an dieser Stelle. Und das wünsche ich uns gerade heute an diesem Sonntag, wenn wir am Anfang der Karwoche stehen. Denn in dieser Woche wird uns ganz besonders deutlich, was Jesus für uns getan hat. Wie sehr er uns lieb hat. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben, wie Jesus in unser Leben einzieht. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, ja, dass es heute ein ganz besonderer Sonntag ist. Palmsonntag, du ziehst ein. Du bist damals eingezogen in Jerusalem. Die Menschen haben nicht gefasst, was das bedeutet. Aber du hast es durchgezogen. Danke, dass du, ja, dass du schlussendlich am Kreuz für uns gestorben bist und auferstanden bist. Das ist ein tiefe Bild für uns. Ich bitte dich, dass wir das auch in unserem Leben erleben, was das bedeutet für uns persönlich. Du weißt, wo wir stehen, du weißt, welche Fragen wir haben, welches Bild wir von dir haben. Ich bitte dich, begegne uns doch jetzt ganz besonders in diesem Gottesdienst, den wir noch zusammen feiern, aber auch in dieser Woche und darüber hinaus. Amen.